Wir haben die letzten zwei Male in Hesekiel die Prophetie studiert über den Untergang der Stadt Tyrus. Wir haben dabei dieses dramatische Werden dieser Stadt erlebt, die den Welthandel einst beherrscht hatte, und ganz genau Wort für Wort, wie das Hesekiel beschrieben hat, schlussendlich zu einem kahlen Felsen geworden ist, auf dem Fischer noch heute ihre Fischernetze ausspannen. Das ist das Alt-Tyrus im Gegensatz zu Neu-Tyrus. Jetzt heute kommen wir eigentlich noch zur Prophetie über Sidon. Kapitel 28, 20 bis 26. Und dann beginnen wir mit der Prophetie über Ägypten. Wer liest uns mal den Schluss von Kapitel 28?
Und das Wort des Herrn geschah zu mir also: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Sidon und weissage wieder dasselbe und sprich: So spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, Sidon, und will mich verherrlichen in deiner Mitte. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich Gerichte an ihm übe und mich an ihm heilige. Und ich werde die Pest da reinsenden und Blut auf seine Straßen. Und Erschlagene werden in seiner Mitte fallen durch das Schwert, welches ringsum wieder dasselbe sein wird. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Und für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen um sie her, die sie verachten. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. So spricht der Herr: Wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammeln werde, unter welche ich sie zerstreut worden sind, und ich mich an ihnen heilige vor den Augen der Nationen, dann werden sie in ihrem Lande wohnen, das ich meinem Knechte Jakob gegeben habe. Und sie werden in Sicherheit darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich Gerichte geübt habe an allen, die sie verachten aus ihrer Umgebung. Und sie werden wissen, dass ich der Herr, ihr Gott bin.
Ja, danke. Also die Stadt Tyrus, haben wir letztes Mal gesehen, lag am Mittelmeer im Libanon, und 35 Kilometer nördlich davon findet sich Sidon. Noch etwas nördlicher dann Beirut. Aber Beirut ist geschichtlich eine spätere Stadt. Also die ganz großen phönizischen oder wie man will libanesischen Städte, das sind eben Tyrus und Sidon. Und darum wird also diese Schwesterstadt hier auch als sechste unter den sieben Prophezeiungen über nicht-jüdische Städte und Völker als sechste Prophetie hier aufgeführt. Was ist das Gericht über Sidon? Pest und
Und die Strafeinen sollen von allen Seiten eindringen.
Welchen Vers meinen Sie?
Vers 23. Dass von allen Seiten über sie kommt.
So, ja. Also das Schwert kommt übers, kommt von außen her. durch das Schwert, welches ringsum wieder dasselbe sein wird, ja? Also Pest und Schwert. Das hat sich auch erfüllt in dieser Zeit, als die Babylonier haben die entscheidende Schlacht 605 in Karkemisch in Syrien gegen Ägypten geschlagen. Und das hat nun natürlich all diese Gebiete wie Israel und Libanon, Syrien, aus der Hand der Ägypter geschlagen und gewissermaßen unter die Macht Babylons gebracht. Das war also die ganz entscheidende Schlacht bei Karkemisch. Wir können das vielleicht mal kurz aufschlagen. In Jeremia Weil die hat die große Wende in der politischen Situation des Nahen Ostens damals gebracht. Jeremia 46, Vers 2. Wer liest?
Weissagung wider Ägypten, über Ägypten, gegen die Heeresmacht des Pharao Necho, des Königs von Ägypten, die zu Karkemisch war und am Strom Euphrat, die Nebukadnezar, der König von Babel, schlug, im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda.
Jawohl. Also bis dahin, bis zum Jahr 605, war also Israel, Libanon, Syrien unter ägyptischer Vorherrschaft, und durch diese Entscheidungsschlacht am Euphrat bei Karkemisch kam es zur Wende. Und dadurch konnten dann die Babylonier eben auch nach Jerusalem kommen. 605 kam es ja zur ersten Belagerung, das haben wir alles früher genau durchgenommen, 597 zweite Belagerung, dann 586 die letzte endgültige mit der Zerstörung Jerusalems. Aber so kam es eben auch, dass Tyrus von den Babyloniern belagert wurde. Das haben wir ja gesehen, wie das Hesekiel vorausgesagt hatte. Aber es war eine Katastrophe für die Babylonier. Denn jahrelang haben sie diese Stadt belagert und schlussendlich konnte die Bevölkerung mit ihrem Reichtum auf Schiffen sich auf die vorgelagerte Insel retten. Also die haben da jahrelang Kriegsarbeit getan und keine Belohnung. Aber auch Sidon ist in die Hand der Babylonier gefallen damals unter Nebukadnezar. Die Hälfte der Stadt ist an Pest gestorben. Genau was wir hier finden. Ich werde die Pest da reinsenden und Blut auf seine Straßen. Aber wenn man sich das mal vorstellt, wenn es keine echte Prophetie wäre. Also Hesekiel hat vorausgesagt, Tyrus wird belagert werden, zerstört werden, und dann wird die Zeit kommen, wo alle seine Steine ins Meer geworfen werden, es wird ein kahlgefegter Fels werden, das haben wir ja gesehen, das hat Alexander der Große gemacht, der dann später den Damm gemacht hat zu der vorgelagerten Insel, um die zu erobern, was eben Nebukadnezar nicht schaffte. Das alles hat er so vorausgesagt von Tyrus. Aber ich meine, er hätte das ja sagen können, so etwas Ähnliches von Sidon. Nichts. Von Sidon sagte einfach, Zerstörung durch Pest und Schwert. Und genau so ist es in der Geschichte gekommen. Und was ist der besondere Grund, warum Gott sich gegen Sidon wendete?
Vers 24 und Vers 26.
Jawohl, Vers 24, nämlich was?
Das sind wir, und für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und ein schmerzender Stachel geben. Wenn ihr Verachtung, dasselbe haben wir auch im 26. Vers am Ende, die sie verachteten aus all ihrer Umgebung.
Jawohl, da wäre dann nicht nur Sidon, sondern die ganze Umgebung rund um Israel. Alle, die Israel verachten. Also ein Gericht Gottes wegen Antisemitismus. Kann man sagen, ja? Gericht Gottes über Sidon wegen Antisemitismus. Sie waren ein stechender Dorn, ein schmerzender Stachel. Aber hier geht die Prophetie in Vers 24 dann ab Vers 24 ganz in die Endzeit. Denn hier wird gesprochen über die Sammlung Israels aus den Völkern in ihr Land, wo sie schließlich in völliger Sicherheit wohnen werden. Nun, diese Rückführung aus allen Völkern, das ist ja das, was wir vor unseren Augen sehen, als Realität seit 1882, als die erste Einwanderung von Juden nach Palästina stattgefunden hat, bis es dann zum zur Staatsgründung 1948 kam, aber der Libanon mit Sidon ist noch heute ein Stachel in der Seite Israels. Libanon hat nie Frieden geschlossen mit Israel. Nicht mal ein Scheinfrieden. Ja?
In welchem Jahr war die Staatsgründung?
1948, am 14. Mai. Und dann kam ja am nächsten Tag kam die Invasion, der Krieg. Und da war der Libanon mit dabei, Syrien, Jordanien, Irak, Ägypten, Saudi-Arabien. Was habe ich noch vergessen? Jemen, ja, danke. Und es gab aber noch Kontingente aus, die auch dazu kamen. Ja gut, also so ist die Zeit gekommen, die hier in Vers 25 erwähnt wird, wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammeln werde, unter welche sie zerstreut worden sind, und ich mich an ihnen heilige vor den Augen der Nationen. Ja, das ist also nicht etwas von zweitrangiger Bedeutung, sondern dieses Werk der Rückführung Gottes ins Land, damit heiligt sich gewissermaßen Gott vor den Augen der Völker, die sich 2000 Jahre lang an dem jüdischen Volk vergriffen haben. Und jetzt heiligt sich Gott in den Augen der Nationen, indem er diesem Volk, diesem heimatlosen Volk, das Land der Väter zurückgibt. Dann werden sie in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Aber Vers 26 ist noch nicht erfüllt. Aber der kommt noch. Genauso sicher wie alle andere Prophetie sich erfüllt hat. Sie werden in Sicherheit darin wohnen. Das Weitere, das sehen wir schon heute als Realität. Häuser bauen, Weinberge pflanzen. Das geschieht alles, aber nicht in Sicherheit. Also ein stechender Dorn, ein schmerzender Stachel ist immer noch da. Aber wie kommt es zu dieser völligen Sicherheit?
Durch den Vertrag mit den Antichristen.
Das bringt keine Sicherheit.
Der Scheinsicherheit.
Ja, eben. Aber wodurch kommt die wirkliche Sicherheit, wie sie hier genannt wird? Sie werden in Sicherheit wohnen. Wie?
Durch Jesu Rückkehr.
Ja, gut, aber jetzt, was steht hier? Was sagt der Text?
Vers 26 am Ende.
Ja?
Wenn ich Gerichte geübt habe an allen, die sie verachten aus ihrer Umgebung.
Jawohl. Also es ist ein göttliches Gericht über alle, die sich als Stachel und stechender Dorn gegenüber Israel erweisen. Und so wird Sidon hier benutzt, in seinem Hass gegen Israel, als Beispiel für alle umliegenden Völker. Wenn ich Gerichte geübt habe an allen, die sie verachten, aus ihrer Umgebung. Das Gericht damals durch Nebukadnezar an Sidon wird gewissermaßen zum Vorgeschmack des Gerichts über alle Völker rund um Israel, die das Hindernis sind, dass dieses Volk in Sicherheit wohnen kann. Also so sehen wir, dass diese Prophetie über Sidon hat nicht nur gerade damals seine Bedeutung gehabt unter Nebukadnezar, sondern ist gewissermaßen wie ein Unterpfand, dass diese Aussagen, dieses Gericht über die umgebenden Völker noch kommen wird, um Israel dann zur Sicherheit und zur Ruhe führen zu können. Ist dazu noch etwas? Ja?
Sie sagten mal, dass im Grunde genommen in den Synagogen nur das Buch und die Bücher Mose gelesen werden. Wenn Israel jetzt Ezekiel, die ja auch schon Prophetie für Israel sind, lesen würden, dann könnten sie sich ja viel gelassener in ihrem Land zurechtfinden. Aber es wird damit gar nicht darüber gesprochen, oder?
Ja, nein, es ist so. In der Synagoge wird ja regelmäßig, werden die fünf Bücher Mose gelesen, ja, in einem Dreijahreszyklus. Mhm. In drei Jahren kommt man durch die ganzen fünf Bücher Mose. Aber dann gibt es in jedem Synagogengottesdienst auch eine Prophetenlesung.
Ach so.
Ja. Und da gibt es ein fixes Verzeichnis, Da kommen nicht alle prophetischen Bücher oder alle Kapitel dran. Das ist in dem Haftarah-Verzeichnis, kann man das genau sehen, welcher Sabbat, welche Lesung. Aber eben da kommt der Jude, der nicht zu Hause die Bibel studiert, kommt dann eben an gewisse Kapitel nicht dran. Zum Beispiel Jesaja 53 über den leidenden Messias, das ist nicht Teil der Haftarah. Das kommt also in der Synagogenlesung nie vor. Darum hat man es auch schon das schlechte Gewissen des Judentums genannt. Aber diejenigen, die die Bibel studieren, die kommen an alles ran. Und da wird auch Hesekiel studiert und es gibt interessante Kommentare darüber. Und im orthodoxen Judentum ist man sich im Klaren, dass diese Prophezeiung der Rückführung, wie wir sie noch viel detaillierter dann finden werden, ab Kapitel 34 und folgende in Hesekiel, dass das die heutige Zeit ist. Aber man muss sich im Klaren sein, 80% der jüdischen Bevölkerung in Israel ist gottlos. Das muss einem klar sein. Das ist so, wie wenn man sagen würde, wenn die Europäer die Bibel lesen würden, dann würden sie wissen, dass Jesus Christus wiederkommt, dass wir eine wunderbare Hoffnung haben. Ja, aber wer hat diese Hoffnung? Das sind nur die Leute, die die Bibel lesen und die Bibel als Gottes Wort annehmen. Also das ist das Problem in Israel genauso. Die Nation ist als Nation nicht besser als andere Völker. Auch in geistlicher Hinsicht gesehen ist das Volk in einem Notzustand. Also Judenmission ist eine ganz wichtige Sache, die aber vernachlässigt worden ist. Nun, wir werden aber sehen in Hesekiel 36, dass Gott vorausgesagt hat, er wird dieses Volk in einem im unreinen Zustand ins Land der Väter zurückführen. Und erst dann wird in einer späteren Phase die Reinigung, die Umkehr bewirkt werden. Also wir sind nicht irgendwie neben dem Plan Gottes durch, was heute abgeht, nur weil ich gesagt habe, dass so viele gottlos sind. Ist alles im Programm. Und es ist ganz eindrücklich, was wir dann ab Kapitel 34 finden werden, wie dieser Stufenplan Gottes der Wiederherstellung Israels so detailliert dargestellt ist, dass wir wirklich das mit der Geschichte seit 1882 ganz schön in Übereinstimmung bringen können bis heute. Und dann wissen wir auch, wie es weitergeht. Ja, dann gehen wir zu...
Ich habe noch die Frage zu Vers 25. Wenn sich der Herr heiligen wird an dem Hause Israels vor den Nationen, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird sich der Herr heiligen?
Ja, das tut er auch jetzt schon. Denke daran, ein Volk, das sich zu Recht als das auserwählte Volk ansah, aufgrund der Bibel. Und ein solches Volk ist 2000 Jahre lang gekennzeichnet durch das Bild des von Ghetto zu Ghetto wandernden, gehassten, heimatlosen Juden. Da fragt man sich, wo ist der Gott, der diesen Bund geschlossen hat mit Abraham, Isaac und Jakob? Das ist ein hoffnungsloses Volk. Und Gott zeigt gerade dadurch, dass diese Zerstreuung nur begrenzt war, zwar sehr lange, um zu zeigen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und das hat ja begonnen nach der Verwerfung des Messias. Ist ja diese Katastrophe der jüdischen Zerstreuung erst gekommen ab dem Jahr 70. Gott zeigt also einerseits, dass er ein heiliger Gott ist und dass die Verwerfung des Messias Konsequenzen hat. Für Israel waren das zeitliche Konsequenzen. Aber jeder Mensch der Welt soll wissen anhand dieses Beispiels, wenn ich Jesus Christus ablehne, habe ich mit einem ewigen Gericht, mit einer ewigen Verdammnis zu rechnen. Ein Gott ist ein heiliger Gott. Aber wo sind die Verheißungen geblieben? Und Gott zeigt gerade dadurch, dass er das Volk in einem nicht erneuten Zustand zurückführt, dass er die Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob nicht vergessen hat. Nämlich seine Nachkommenschaft, das Land, ganze Land Kanaan zu geben, auf ewig. Und insofern heiligt sich Gott heute, indem er zeigt, ich bringe das Volk zurück, ob die Welt das will oder nicht, ich erfülle meine Pläne. Ja, dann gehen wir zu Kapitel 29. Jetzt haben wir hier eine Prophetie, eine sehr bemerkenswerte Prophetie über Ägypten. Und zwar bis und mit Kapitel 32. Das ist nun die siebte Prophetie über nichtjüdische Völker und Städte. Sie ist selber wieder geteilt in sieben Aussprüche. Der erste Ausspruch beginnt in Vers 1. Im 10. Jahr, im 10. Monat, am 12. des Monats geschah das Wort des Herrn zu mir also. Jetzt kommt die erste Prophetie. Dann sehen wir in Vers 17 die zweite. Und es geschah im 27. Jahr, im 1. Monat, am 1. des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir also. Die dritte Prophetie kommt in Kapitel 30, Vers 1. Vierte in Vers 20. Fünfte, 31, 1. Die sechste, 32, 1. Und die siebte, 32, 17. Das gibt so die natürliche Einteilung dieser Weissagung. So, können wir mal das Kapitel miteinander durchlesen? Wer liest? Peter, könntest du das? Danke. Ägypten, diese große Weltmacht, schon kurze Zeit nach der Sintflut ist der Ägypten zu einer führenden Weltmacht aufgestiegen, so wie die Sumer im Irak zwischen Euphrat und Tigris, diese Weltmacht am Nil. Wer war eigentlich der Urvater des ägyptischen Reiches?
Vielleicht Ham?
Ja, in gewissem Sinn. Genau. Schlagen wir mal auf, 1. Mose 10. Da haben wir die Völkertafel, wo uns die Nachkommen Noahs aufgelistet werden. Es finden sich hier 70 Namen. Und lesen Sie mal 1. Mose 10, Vers 6.
Kusch und Mitzrayim und Put und Kanaan.
Jawohl. Nun, die Verbindung könnte man viel schneller machen, wenn man Hebräisch, die Bibel auf Hebräisch liest, denn das Wort für Ägypten heißt Mitzrayim. Das ist ein normaler Ausdruck. Auf Arabisch Misr. Ja, ist das im Prinzip das Gleiche. Nun sehen wir hier einen Sohn Hams, Mitzrayim, das war der Mann, der zum Nil auswanderte und von ihm kommt schließlich das ägyptische, die ägyptische Weltmacht her.
Und Äthiopien ist dann also das Land Kusch, ist dann auch gegründet worden von einem Sohn von Ham.
Ja, Kusch heißt, ist nicht nur Äthiopien, Kusch bezeichnet eigentlich das Gebiet südlich von Ägypten, also den Sudan. Äthiopien und Eritrea. Aber speziell eben das, über Kusch als Sudan wird oft in der Bibel gesprochen, weil ja die in der Geschichte oft eng zusammengehörten. Also Sudan und Ägypten. Also das sind Hamiten. Keine Semiten, sind also nicht, die Ägypter sind keine Araber. Man sagt ihnen Araber, weil sie Arabisch sprechen. Aber ethnisch von ihrer Herkunft her gehen sie auf den hamitischen Stammbaum zurück. Gut, jetzt haben wir hier in der Prophetie Hesekiels eine Kritik an dem Pharao. Was ist sein großes Problem?
Er fühlt sich Gott gleich.
Die Selbstvergötterung. Und das wissen wir ja, dass die Pharaonen sich als Sonnengötter sahen. Und das Problem hatten wir vor kurzem auch schon in Hesekiel. Wo nämlich? Ja, ich höre es schon. Bei Tyrus, ja. Der König von Tyrus betrachtete sich auch als Gott. Lesen wir das Kapitel 28, Vers 2. Wer liest?
So spricht der Herr: Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz.
Jawohl. Und eben hier der König von Ägypten sagt, können wir das gleich lesen nochmals, Vers 3. Und 4. Vers 3, wer kann das nochmals lesen?
Rede und sage, so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich will an dich, Pharao, König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das inmitten seiner Ströme liegt, das da sagt, mein Strom gehört mir und ich selbst habe ihn mir gemacht.
Jawohl. Also das bedacht sich als Schöpfer, als Gott. Ich habe den Nil gemacht. Warum ist der Nil eigentlich so wichtig für ihn, dass er quasi sich rühmt, einen Fluss gemacht zu haben?
Ja, es ist die Wasserquelle und Wasser ist notwendig für die Ernte.
Ja, und Ägypten kann überhaupt nur existieren dank dem Nil. Ja. Der Regen ist ja praktisch nichts. Darum ist Ägypten zu 95% eine Wüste. Und das bewohnte Gebiet Ägyptens auch heute ist entlang dem Nil. Und im Delta, gut. Das, aber auch das dank dem Nil, der sich dort so aufteilt und das bewässert. Genau, aber doch entlang dem Fluss. Das andere ist Wüste. Darum also, dass dieser Hochmut gewissermaßen, ich bin die Quelle des Lebens, sagt das. Dieser Hochmut geht natürlich zurück auf den Fall, auf die Versuchung im Garten Eden, denn die Schlange stellt ja in Aussicht, können wir das mal kurz aufschlagen, 1. Mose 3, Vers 5, da sehen wir, die Selbstvergötterung ist gewissermaßen der Ursprung alles Unheils in dieser Welt. Wer liest?
Und die Schlange sprach zu dem Weibe, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses.
Jawohl. Ihr werdet sein wie Gott. Und das hat zum Fall geführt. Diese Taktik wendet Satan mit Erfolg an, seither. Immer wieder Menschen zu diesem Gefühl der Göttlichkeit zu verführen. Und das hat sich natürlich besonders geeignet bei führenden Leuten, eben wie der König von Tyrus, der Pharao. Aber auch heute in der westlichen Gesellschaft funktioniert das wunderbar. Denn was sagt die New Age-Lehre? Heute nichts anderes, als dass wir eigentlich alle Götter sind. Denn wir alle haben das Göttliche in uns, den göttlichen Funken. Und da müsste man mit Yoga und Meditation und so weiter, mit verschiedenen esoterischen Praktiken, müssten wir das eben zur Entfaltung bringen. Aber es ist nichts anderes als die alte Lüge: Ihr seid Götter oder Gott gleich. Und wie im Fall von Tyrus Gott antwortet darauf mit Gericht. Wenn der Mensch sich in frecher Rebellion zu Gott macht, dann antwortet Gott mit Zerschmetterung. Das war bei Tyrus der Fall. Und nun kommt das Gericht über Ägypten deswegen. Der damalige Pharao war der Pharao, weiß das zufällig jemand?
Hofra.
Ja, Hofra. Und er regierte von 588, also gerade noch 2 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems, bis 569. Und da wurde er ermordet durch Nebukadnezar. Wir haben ja hier die Voraussage, dass die Babylonier werden eine Invasion starten in Ägypten. Und das hat zur Ermordung oder Tötung des Pharaos geführt. Diese Selbstvergötterung in Eden begonnen über den König von Tyrus, über den Pharao, geht das weiter bis in unsere Zeit, wo eine ganze Kultur zu Göttern verführt wird. Aber der Höhepunkt ist dann in der Selbstvergötterung des Antichristen. 2. Thessalonicher 2 können wir mal dazu aufschlagen. Da wird erklärt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, dass der Tag Christi, der Tag des Messias und seiner Herrschaft, tausendjährigen Herrschaft, nicht kommen kann, bevor zuerst Folgendes geschehen ist. 2, Vers 3. Liest das jemand?
Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei.
Jawohl. Das ist der Antichrist, der wird sich in den dritten Tempel, das ist dieser himmlische Tempel, der jetzt vorbereitet wird, er wird sich da hineinsetzen und sagen, dass er Gott sei. Das ist gewissermaßen der Höhepunkt der Rebellion des Menschen seit Eden. Und dann, darum kommt dann das Endgericht. Jesus Christus kommt als König der Könige zurück. Also die Selbstvergottung ist eigentlich der Endpunkt der Rebellion und Frechheit des Menschen gegenüber Gott. Und hat natürlich seinen Ursprung in Satan selbst. Denn das haben wir ja letztes Mal auch gesehen. Wie ist eigentlich Satan zum Satan geworden? Ja, wo steht das? Jesaja 14. Man kann sich das gut merken. Der Fall Satans ist beschrieben in Hesekiel 28, 12 und Jesaja 14, 12. In Hesekiel wird er dargestellt als die Macht, die den König von Tyrus beherrschte, und in Jesaja 14 wird er dargestellt als die Macht, die den letzten König von Babylon, Irak, beherrscht. Jesaja 14, 12 und 13, bis 14.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen.
Jawohl. Also, Die Selbstvergottung hat überhaupt zur Sünde geführt in der Engelwelt, zu diesem Sturz. Dann wurde die Menschheit genau durch die gleiche Sünde zum Sturz gebracht. Und der Höhepunkt der Rebellion des Menschen wird im Antichristen in seiner Selbstvergottung im dritten Tempel noch einmal zum letzten Höhepunkt geführt. Unter diesem Gesichtspunkt muss man eben Jesaja 28 lesen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Das ist das Prinzip aus Jakobus 4. Der Pharao wird verglichen hier mit einem großen Seeungeheuer, das im Nil sich aufhält. Übrigens, das Wort Tannin, das bezeichnet ein Ungeheuer und ist eigentlich in der Bibel auch ein Begriff, der gebraucht wird für Saurier. Im Buch Hiob, wo es ja nach der Sintflut noch Saurier gab, die werden auch mit dem gleichen Wort Tannin bezeichnet. Also eine Art Drache, kann man sagen. Ein Saurier. Nun, aber wofür ist in der Bibel der Saurier ein Bild? Kraft, natürlich.
Und Größe.
Kraft und Größe. Und noch pointierter.
Nicht verwundbar.
Ja, oder scheinbar nicht verwundbar. Aber welche Person wird im Neuen Testament Drache genannt? Der Teufel. Offenbarung 12. Schlagen wir mal auf. Vers 3, kann das jemand lesen?
Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte.
Noch weiter.
Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen.
Jawohl, und dann wird erklärt, wer dieser Drache ist, in Vers 9.
Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen.
Jawohl, also ist klar, wer dieser feuerrote Drache ist. Übrigens, das Wort Feuerrot wird in Offenbarung 6 gebraucht im Sinn von Blutrot. Es geht dort um ein Gericht, ein blutiges Gericht durch Schwert, und da wird das feuerrote Pferd genannt, das dieses Gericht bringt. Feuerrot, Blutrot. Also Satan wird hier gesehen als ein blutroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Der blutrote Drache ist er darum, weil er der Menschenmörder von Anfang ist. Er wusste, wenn Adam und Eva gegen Gott rebellieren, werden sie sterben. Und das wollte er. Also Satan möchte eigentlich, er hasst die ganze Menschheit, er möchte sie alle umbringen. Aber natürlich, weil er ein Geschöpf ist, ist er in seinem Handlungsbereich ganz deutlich eingeschränkt. Er kann nicht machen, was er will. Aber all diese Abschlachterei durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, geht auf sein Konto. Er ist der feuerrote Drache. Oder wie der Herr Jesus ihn nennt in Johannes 8, Vers 44, der Menschenmörder von Anfang. Hier sehen wir ihn mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Das ist genau das gleiche Erscheinungsbild wie in Offenbarung 13, wo das römische Reich symbolisch so dargestellt wird. Was will das sagen? Dass Satan, die Macht ist, die gewissermaßen sich im Römischen Reich verkörperte und auch in dem zukünftigen sich verkörpern wird. Darum konnte Satan bei der Versuchung des Herrn in der Wüste sagen, oder auf dem Berg, siehe all diese Weltreiche, mir sind sie gegeben und wem ich will, gebe ich sie, wenn du mich anbetest. Also Satan hat ein Interesse, die ganze Weltmacht an sich zu reißen. Damals war Kaiser Tiberius an der Macht, aber daraus wird deutlich, dass Satan hinter diesem Mann stand. Und wenn nun der Pharao eben dargestellt wird als ein Drache, sagt das nichts anderes aus, als dass eben auch die Macht Satans hinter ihm stand. Und das erklärt auch sein persönlicher Hochmut, dass er sich eben als Gott, als Schöpfer betrachtete. Also das gibt dem Ganzen noch mehr Dramatik, wenn man sieht, die Rolle Satans in dem ägyptischen Weltreich von damals. Das aber auf Gottes Geheiß hin nun zusammenbrechen musste. Ja?
Was mir neu ist, was ich zum ersten Mal lese, ist, dass der Teufel seine eigene Engelschar hat, wie hier erwähnt wird.
Ja. Das sind die Dämonen. Also das, er ist nicht allein gefallen, sondern eine riesige Schar an Engel hat mit ihm gegen Gott rebelliert. Und die sind dann zu den Dämonen geworden. Also wenn gerade in den Evangelien ja sehr oft von unreinen Geistern gesprochen wird, die der Herr austreibt und so, dann sind das gefallene Engel unter der Herrschaft Satans. Satan wird ja genannt in Matthäus 12 Beelzebub, der Oberste der Dämonen. Das sind diese Engel, die ihm zu Diensten stehen. Es ist ja auch so, dass diese Weltmacht, die teilt er mit den gefallenen Engeln. Darum können wir mal kurz aufschlagen, Epheser 6. Lesen Sie mal Epheser 6, 10 bis 12.
Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seht an den Herrn Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.
Jawohl. Also unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, die Kosmokratoren dieser Finsternis. Und es ist so, Satan ist nicht allgegenwärtig, weil er ein Geschöpf ist, ja? Das sieht man ja auch in Daniel 10 sehr eindrücklich, dass Engel an Ort und Zeit gebunden sind. Und damit er aber seine Herrschaft weltweit ausüben kann, braucht er eben die Schar der Dämonen. Und die beherrschen eigentlich jedes Volk. In Daniel 10 zum Beispiel wird gesprochen von dem Fürst des Königreichs Persien, von dem Fürst des Königreichs Griechenland. So sind die also, diese Engelfürsten, verteilt und die haben sich dann eben von den betreffenden Völkern als Götter verehren lassen. Darum sind ja die Religionen im Allgemeinen ja nicht auf Weltreligion aus, gerade auch die Stammesreligionen, sondern die Götter sind für einen Stamm. Das interessiert die nicht, ob jetzt der Nachbarstamm die auch verehrt. Das sind also in dem Sinn lokal Götter, weil das Engel sind, die sich an diesen Orten gewissermaßen als Mächte aufhalten und verehren lassen. So hat jedes Volk wieder andere Götter. Interessant noch in Epheser 6, es heißt hier ganz deutlich, unser Kampf, der Kampf der Christen, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben nur einen geistlichen Kampf. Das ist ganz wichtig. Wenn, man kann ihm sagen, Wenn heute gesagt wird, der Islam ist eine friedliche Religion, dann kann man erklären, ja, aber das sind nicht die Orthodoxen. Der orthodoxe Islam ist nicht friedlich, denn ihr Vorbild war Mohammed und der hat mit dem Schwert Menschen massenweise abgeschlachtet. Und der Koran ruft auf zum Kampf gegen Christen und Juden. Also der orthodoxe Islam ruft auf zum Kampf gegen Fleisch und Blut. Nun kann man sagen, ja, aber die Christen, die haben die Kreuzfahrerei und so gemacht. Ja, aber das ist nicht das orthodoxe Christentum. Das ist das pervertierte Christentum und das kann sehr aggressiv sein. Aber das orthodoxe Christentum hat, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also man kann sagen, das orthodoxe Christentum ist friedlich und wenn es pervertiert wird, verdreht wird, kann es aggressiv werden. Der orthodoxe Islam ist kriegerisch und wenn er pervertiert wird, kann er friedlich werden. Ja? Nicht unbedingt, aber kann. Also das ist noch wichtig. Jetzt sehe ich da.
In Judas 6 finden wir auch nochmal eine Sorte von Engel, die gefallen sind.
Ja.
Eigentlich in 5. Ich denke, dass da ein Unterschied ist zwischen Epheser 6 und Judas.
Ja, die Engel, die in Judas 1, Vers 6 beschrieben werden, das sind die aus 1. Mose 6, die sich sexuell pervertiert haben mit Menschen. Und die sind nach Judas 1, Vers 6 und auch nach 2. Petrus 2 von Gott ins Gefängnis getan worden, in den Tartarus hinabgeschmissen, heißt es sogar. Ja, in den Tartarus hinab, so nach 2. Petrus 2, Vers 4. Die sind also unschädlich gemacht. Und die Engel, die gefallen sind mit Satan, aber nicht die, diese Sünde in 1. Mose 6 gemacht haben, die sind heute noch frei und treiben ihr Unwesen. Gut, jetzt gehen wir aber zurück zu Hesekiel 28, 29. Das heißt, wir sollten jetzt Pause machen. Es ist genau 16 Uhr. Ja, wir sind stehen geblieben in Hesekiel 29. Wir haben gesehen, was das bedeutet. Der Pharao als Drache, als Seeungeheuer. Und Frage, was bedeuten denn die Fische, die da aus dem Strom herausgezogen werden?
Alle die Schutz bei Ägypten suchen.
Oder beziehungsweise die Ägypter selbst, die unter der Autorität des Pharaos, eher der Drache im Fluss und sie die Fische im Fluss. Und das Gericht wird also dargestellt, jetzt wird der Drache rausgeholt mitsamt den Fischen, die eben auch im Gericht zu Fall kommen. Wenn die Fische aus dem Strom kommen, dann sterben sie. Ja. Also das ist das Gericht über Ägypten, das so bildlich dargestellt wird. Und dann wird es eben im Klartext erklärt, was das bedeutet, dass eben die Babylonier eine Invasion machen werden. In der zweiten Weissagung von den sieben über Ägypten, ab Vers 17, da wird jetzt erklärt, dass der Erfolg der Babylonier, der kommende Erfolg der Babylonier in Ägypten, ist gewissermaßen die Erstattung für diese Jahre der Belagerung von Tyrus, die finanziell gar nichts gebracht hat. Also das, jetzt sehen wir, warum Ägypten hier an dieser Stelle steht. Zuerst musste Tyrus behandelt werden, die Prophetie über Tyrus, und das macht nun das Verbindungsglied eben zu Ägypten hier. Das Gericht kommt in Vers 10. über Ägypten von Migdol bis Syene. Syene, das ist ein anderer Ausdruck für Assuan. Migdol befindet sich ganz oben im Norden, also in Unterägypten. Und so bedeutet das eigentlich Migdol bis Syene, das bedeutet ganz Ägypten. So wie man, wie es in der Bibel heißt, von Israel, von Dan bis Beersheba. Das ist die ganze Ausdehnung des Landes. Und hier eben von Migdol im Delta bis Syene, Assuan im Süden unten. Bis an die Grenze von Äthiopien, wörtlich bis an die Grenze von Kusch. Das ist eben hier der Sudan. Also es ist besser, hier einfach den Namen Kusch zu lassen in der Übersetzung oder dann Sudan zu schreiben. Das ist verständlicher für uns heute. Dann wird gesprochen, dass das Land verwüstet wird 40 Jahre. Vers 11. Und die Ägypter werden weggeführt. Vers 12 am Schluss. Und ich werde die Ägypter unter die Nationen versprengen. Nun, die Babylonier haben, wie gesagt, 569 die Invasion in Ägypten gemacht. Und wir müssen annehmen, dass sie auch mit den Ägyptern gleich verfahren sind wie mit den Juden und anderen Völkern. Was haben sie nämlich mit denen gemacht, um sie zu unterwerfen?
Weggeführt.
Deportiert, genau. Und Ägypten wurde 525 durch die Perser erobert. Und die Perser, damals unter Kores, hatten ja die andere Politik, nämlich die deportierten Völker sollen zurückkehren. Man hat ja in der Archäologie dieses großartige Dokument, heute der Kyrus-Zylinder. Das ist ein authentisches Dokument von König Kyrus, wo er die Erlaubnis gibt, verschiedenen Völkern wieder zurückzukehren in ihre Heimat. Das stimmt also genau überein eben mit dieser Rückführung der Juden, Esra 1. Die Juden konnten ja im Jahr 538, als die Perser Babylon erobert hatten, konnten sie wieder zurückkehren in ihre Heimat. Und eben etwas später haben die Perser dann eben auch Ägypten erobert. Und so können wir diese 40 Jahre eigentlich schön platzieren zwischen dem Beginn der babylonischen Invasion 569 bis 525. Da bringen wir genau diese 40 Jahre schön hinein. 40 Jahre der Deportation, Gefangenschaft der Ägypter, Vers 14. Und dann die Wende mit den Persern, die eben die Völker wieder zurückgehen ließen. Und so heißt es, kann nochmals jemand Vers 13 lesen?
Und denn so spricht der Herr, der Ewige, am Ende von 40 Jahren werde ich die Ägypter aus den Völkern sammeln, wohin sie versprengt wurden. Und ich werde das Geschick Ägyptens wenden und sie in das Land Pathos, das Land ihrer Herkunft, zurückbringen und dort werden sie ein niedriges Königreich sein.
Ja, Patros ist ein anderer Name für Oberägypten. Alles klar, der nördliche Teil von Ägypten, das ist Unterägypten, der südliche Oberägypten. Also Patros, ich werde sie nach Oberägypten zurückführen. Aber von da an soll es aus sein, dass Ägypten eine Weltmacht wäre. Wir haben in der Schule doch gelernt, das Alte Reich, dann das Mittlere Reich, das Neue Reich. Aber mit der Invasion der Babylonier ist eigentlich der Niedergang definitiv geworden. Eben wie gesagt, die Ägypter kamen unter persische Herrschaft, später unter Alexander den Großen, unter griechische, dann unter römische Herrschaft und noch später 600...
Osmanische Reich.
Noch früher, 641, war die islamische Invasion. Mohammed starb ja 622. Da sind ja viele arabische Stämme sind islamisiert worden. Und nach seinem Tod haben sie dann das Schwert ausgeweitet über Arabien hinaus. 638 war der Einmarsch in Jerusalem. Da haben sie dann in der Folge 682 die Omar-Moschee auf den Platz des alten Tempelhauses der Juden gestellt, um zu zeigen, dass der Islam überlegen ist über das Judentum. Darum darf man da nichts ändern. Denn wenn da etwas geändert wird, würde das heißen, dass jemand anders über den Islam die Oberherrschaft hat. Das geht nicht. Und dann eben in den 40er Jahren, 641, Invasion in Ägypten. Und so wurden die Ägypter islamisiert. So kam auch die arabische Sprache nach Ägypten. Denn bis dahin hat man nicht Arabisch gesprochen in Ägypten. Und so ging das weiter. 20. Jahrhundert, Ägypten wird unabhängig. Ein paar Jahre vor der Staatsgründung Israels gibt es wieder einen unabhängigen Staat Ägypten. Aber es ist keine Weltmacht mehr geworden. Wirklich, wie es da heißt, sie werden zurückkehren, aber dort werden sie ein niedriges Königreich sein. Es wird, Vers 15, kann das nochmals jemand lesen?
Das Königreich Ägypten, also unter Pharao, war das nicht eigentlich nur eine Marionette von Großbritanniens Gnaden? Das war doch auch der Anlass, warum Nasser dann die Revolution machte.
Ja, alles später war nie mehr eine großartige Macht in Ägypten. Und Nasser wollte natürlich, durch seinen Panarabismus, wollte er Ägypten zur Vormachtstellung bringen unter den arabischen, islamischen Völkern.
Er hatte ja auch zeitweilig eine Union mit irgendeinem anderen arabischen Staat. Mit Syrien oder Vereinigte Arabische Republik hat es eine Zeit lang unter Nasser gegeben.
Also Sie meinen nicht den Zusammenschluss überhaupt der arabischen Nationen?
Nein, Ägypten hat sich unter Nasser für eine Zeit lang mit einem anderen, nicht unmittelbar angrenzenden arabischen Staat zusammengeschlossen, ja, weil er sich davon mehr Power und positive Auswirkungen versprach.
Ja, auf jeden Fall, weil es sein Ziel war, eben die ganze islamisch-arabische Welt zu einen. Und Ägypten sollte die Vorherrschaft haben. Und darum hat er dann in Alexandria das Hotel Palestine bauen lassen. Und da hat dann die islamische politische Führerschaft versammelt. Und da hat man die Totalzerstörung Israels beschlossen in den 60er Jahren. Ich war mal dort bei diesem Hotel. Das steht heute noch da. Da wurde also beschlossen, wir machen alle Juden in Israel kaputt. Ja.
Treiben sie zu mir.
Ja. Und das hat zum Sechstagekrieg geführt. Da hat man also sich jetzt wirklich stark gefühlt, die arabische Welt geeint und jetzt werden wir Israel kaputt machen. Nach 6 Tagen war alles am Boden zerschlagen. Das hat dann eben den ganzen panarabischen Traum von Nasser zerschlagen. In der Folge hat es Revolutionen gegeben in Ägypten. Also das hat gewaltige Aufstände gegeben, innere Unruhen. Wie könnt ihr eine solche Blamage ablassen? In 6 Tagen, da kommen so viele Nationen auf Israel als Feinde und in 6 Tagen seid ihr alle platt am Boden. Aber das war Gottes Hand. Und da sehen wir auch wieder, wenn der Mensch versuchte, gegen diese Prophetie vorzugehen, Ägypten durfte nie mehr zur Großmacht werden. Ein niedriges Königreich. Es wird sich nicht mehr über die Nationen erheben. Also, wir haben gesehen, ein Grund für das Gericht Gottes ist der Hochmut. die Selbstvergottung. Aber es gibt noch einen anderen Grund, und den sehen wir in Vers 16. Was ist das?
Es sollte keine Gefahr mehr sein für Israel als Stütze.
Ja, wie ist das gemeint? Wie kann man eine Gefahr sein als Stütze? Das ist doch positiv, wenn eine Stütze ist.
Positiv, ja. Falsches Vertrauen.
Wie?
Bis sie bricht, die Stütze.
Ja, klar. Das war ja so. Israel unter den letzten gottlosen jüdischen Königen, die haben ein Abkommen gemacht mit Ägypten. Und die fühlten sich darum gegen die Babylonier recht sicher, weil wir haben eine Großmacht im Rücken. Nicht wahr? Die Politik wiederholt sich, ja. Die fühlten sich sicher nicht, weil sie auf Gott vertrauten, sondern weil sie auf die Großmacht Ägyptens vertrauten. Es gibt zwar so ein T-Shirt, wenn du das schon mal gesehen hast, das steht drauf, das ist heute natürlich besonders aktuell. Don't be afraid, Israel is behind you. Also, Amerika, habe keine Angst, Israel steht hinter dir. Ja, aber eben, es ist eigentlich umgekehrt. Und auch damals war es umgekehrt. Aber Gott hat das ganz schwer gegeißelt, dieses Vertrauen auf eine Weltmacht anstatt auf Gott. Und das hat dazu geführt, dass die sich gegen die Babylonier im Widerstand auflehnten. Jeremia als Wahrprophet Gottes hat aufgerufen, ihr müsst kapitulieren. Übergebt euch den Babyloniern, dann geht Jerusalem nicht zugrunde. Aber die haben ihn geplagt und eingekerkert, in den Brunnen runtergeschmissen und so weiter. Jeremia hat gelitten, die falschen Propheten haben gesagt, Friede, Friede. Es wird nichts, es kommt ja eine große Erweckung, ja, könnte man sagen. Also Friede, Friede, es geschieht nicht, es kommt alles gut. Und der Negativling, Jeremia, sagt, es kommt nicht gut. Aber die Verführung war Ägypten. Und plötzlich, als es darauf ankam, wir können das nachsehen in 2. Könige 24, ist jemand?
Ja. Doch der König von Ägypten zog fortan nicht mehr aus seinem Land, denn der König von Babel hatte von dem Bach Ägyptens an bis zu dem Strom Euphrat alles genommen, was dem König von Ägypten gehört hatte.
Ja, also die Babylonier sind da bis gegen Ägypten vorgedrungen. Und die Ägypter, obwohl sie mit Israel verbunden waren, kamen ihnen nie zu Hilfe. Das war also effektiv, wie es hier steht in Hesekiel 29, 6 und 7. Lies das nochmals. Jemand?
Und alle Bewohner von Ägypten werden erkennen, dass ich der Herr bin, weil du dem Haus Israel eine Stütze aus Schilf vorgewesen bist. Wenn sie dich mit der Hand fassten, knicktest du ein und rissest ihnen die ganze Schulter auf. Und wenn sie sich auf dich lehnten, zerbrachst du und ließest ihnen allen die Hüften wanken.
Jawohl. Also, da wird das Bild genommen von dem Schilfrohr, von dem es in Hülle und Fülle gibt, am Nil. Wieder aus dem Zusammenhang ein Bild genommen, das gut verständlich war. Und so war Ägypten gewissermaßen ein Rohrstab. Sobald man das Gewicht darauf stützt, bricht er. Aber Ägypten hat sich dadurch also als Verführung für Israel erwiesen, anstatt dass sie gezwungen worden wären, wirklich auf Gott zu vertrauen. In Jeremia haben wir einen sehr ernsten Vers bezüglich des Vertrauens auf Menschen anstatt auf Gott. Jeremia 17. Ja, liest jemand Verse 5 und 6 oder bis 7.
So spricht der Herr: Verflucht der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arme macht und dessen Herz von Jehova abweicht. Und er wird sein wie ein Entblößter in der Städte, die nicht ersehen, dass Gutes kommt. In einem dürren Erdbeeren, in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Lande. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen.
Ja, also ein unglaublich hartes Wort. Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut. Und das ist nicht nur das Problem Israels gewesen damals, sondern wenn wir uns überlegen, wo haben wir unsere Sicherheiten in unserem Leben? Welche sind eigentlich die Punkte, die uns das Gefühl von Sicherheit vermitteln? Dann finden wir schnell die Problematik, dass wir auf Menschen und das, was Menschen uns bieten können, abstützen. Und auch die Ereignisse der vergangenen Wochen, damit will uns Gott auch deutlich machen, wie wackelig alle Stützen sind, in die wir ein Vertrauen gesetzt hatten. Und zu zeigen, dass wirklich das Vertrauen auf Gott allein, das ist Fundament, das wirklich bleibt und steht. Also Gott richtete Ägypten auch dafür, dass sie ein falsches Vertrauen seinem Volk vermittelt haben. Aber es gibt noch einen dritten Grund. Wenn man den Propheten Jeremia liest, sieht man, wie manche gedacht haben, wir flüchten jetzt aus Jerusalem nach Ägypten. Und dort sind wir dann wirklich in Sicherheit. Und da haben sie auch sogar den Propheten Jeremia mitgenommen, mitgeschleppt nach Ägypten, obwohl er ihnen sagt, geht ja nicht nach Ägypten. Das wird eine Katastrophe werden für euch. Wir können das mal aufschlagen. Jeremia. Liest jemand mal Verse 15 und 16.
Nun denn, darum hört das Wort des Herrn, ihr Überrest von Juda. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Wenn ihr euer Gesicht wirklich dahin richtet, nach Ägypten zu ziehen und hinzieht, um euch dort als Fremde aufzuhalten, dann wird es geschehen, dass das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, euch dort im Land Ägypten erreichen wird. Und der Hunger, vor dem euch bange ist, wird dort in Ägypten hinter euch her sein. Und ihr werdet dort sterben.
Jawohl, und dann noch Vers 19 und 20a.
Der Herr hat zu euch geredet, ihr Überrest von Juda. Zieht nicht nach Ägypten. Ihr sollt genau wissen, dass ich euch heute gewarnt habe. Denn ihr habt um den Preis eures Lebens geirrt.
Jawohl, danke. Um den Preis eures Lebens oder um den Preis eurer Seelen geirrt. Ganz ernstes Wort. Ihr habt um den Preis eurer Seelen geirrt. Also, die gingen runter und Gott ließ Nebukadnezar eben nach Ägypten kommen. Diese Invasion war also gleichzeitig auch das Gericht über diese gottlosen Juden, die Sicherheit und Zuflucht in Ägypten suchten. Ja, dann gibt es noch eine Frage zu Kapitel 29, ja?
Ich denke, dass der uns wirklich alle was angeht, ist der Kapitel 17 aus Jeremia. Ich habe da nicht mehr weitergelesen, und zwar Vers 9. Da steht, arglistig ist das Herz. mehr als alles und verderbt ist es, wer mag es kennen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Ich denke, das ist schon ein sehr ernster Vers, wo wir uns auch immer wieder so prüfen, wo steht mein Herz? Ungeteilt auf den Herrn gerichtet oder ist es gespalten?
Ja, genau. Ägypten ist also ein wichtiges Thema in der Bibel, wie wir sehen. Wohl kaum eine andere Nation wird so oft erwähnt in der Bibel, nebst Israel, wie gerade Ägypten. Und wir finden eigentlich die Geschichte Ägyptens in der Bibel von der Zeit nach der Sintflut an und bis in die Zukunft. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass Ägypten zwei Gesichter hat. Ägypten war das Land, das der Großfamilie Jakobs Sicherheit gegeben hatte, zu einer Zeit, wo Gott wirklich gesagt hat zu Jakob, geh hinab nach Ägypten. Dort war es im Ratschluss Gottes. Und Ägypten hat Israel, den Erzvätern und ihren Familien, wirklich Gutes getan. Aber dann kam eine neue Periode und Israel wurde grausam unterdrückt und das Gericht kam über Ägypten. Aber später sehen wir, in der Vorsehung Gottes wurde Ägypten wiederum ein Schutzland, denn der Herr Jesus als kleines Kind mit den Eltern fand Sicherheit in Ägypten. Das hat Gott nie vergessen und darum hat er es auch in Matthäus 2 aufschreiben lassen. Und dann mit der Ausbreitung des Evangeliums, das Evangelium ist ja sehr früh nach Ägypten gekommen und das hat in Ägypten sehr viel Frucht getragen. Ägypten ist also ein Land, das vom Christentum sehr stark geprägt worden ist, bis dann eben im 7. Jahrhundert die islamische Invasion gekommen ist. Aber die hat in Ägypten das Christentum nicht einfach auslöschen können. Und auch heute schätzt man die Kopten, gut, das sind zur Hauptsache Namenschristen, aber doch auf etwa 20 Millionen. In den Büchern, wenn man so liest, steht etwa 10 Millionen. Das ist, die Regierung will das bewusst nach unten drücken. Drum, die sagen, es gibt nur 10 Millionen Kopten. Aber die Zahl muss größer sein. Und jetzt wollen wir noch etwas lesen in Jesaja 19 im Blick auf die Zukunft Ägyptens. Weil es lohnt sich ja nicht, jetzt noch mit Kapitel 30 zu beginnen. Es wäre schade, wir haben noch 5 Minuten. Drum machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Jesaja 19. Auch da haben wir ein ganzes Kapitel, das überschrieben ist von Jesaja mit Ausspruch über Ägypten. Und dann wird in Vers 17 etwas gesprochen über die Endzeit. Kann das jemand lesen?
In Ägypten wird sie fürchten vor dem Land Judah, dass wer desselben gedenkt, wird davor erschrecken über den Rat des Herrn Zebaoth, den er über sie beschlossen hat.
Jawohl. In der Endzeit wird Juda, das Land Israel, für Ägypten ein Schreckwort sein. Und das ist es tatsächlich. Heute. Das ist so. Man hat mir in Ägypten erzählt, das waren also Ägypter, die mir das erzählt haben. Weißt du, als Sadat den Frieden geschlossen hat mit Ägypten, der wollte gar nicht Frieden mit Israel, sondern er sagte, wir können sie nicht kaputt machen, das kann erst eine spätere Generation tun. Dann müssen wir jetzt Frieden schließen. Und das erklärt übrigens auch dieser sogenannte kalte Frieden. Es ist nicht mal ein kalter Frieden, es ist überhaupt kein Frieden. Sondern es ist ein Bündnis, um Kräfte zu sammeln, auf einen späteren Zeitpunkt. Aber das haben sie erlebt, dann im Sechstagekrieg, dass Israel effektiv zum Schreckwort geworden ist. Und man denke daran auch schon in den 50er Jahren, 1956, da hat ja Ägypten Kriegstreiberei gemacht gegen Israel und das führte dann zum Sinai-Feldzug. Und in der kürzesten Zeit hat Israel den ganzen Sinai erobert bis und ist bis gegen Kairo gegangen mit den Panzern. Und dann hat man im Zug von Waffenstillstand und Friedensbemühungen hat man den Sinai wieder abgegeben. Und dann kam in den 60er Jahren, jetzt machen wir sie ganz kaputt, kam der 6-Tage-Krieg und die Panzer waren wieder vor Kairo. Ganze Sinai-Halbinsel innerhalb der 6 Tage erobert. Das ist ein Schreckwort geworden. Und dann haben sie es nochmals versucht, 1973, mit dem Yom Kippur-Krieg.
Der Anfangserfolge.
Und ja, natürlich.
Weil sie an einem Feiertag losmarschieren.
Ja, und das ist der Feiertag, wo kein Fernseh, kein Radio läuft. Also, weil keine Sendung da ist. Und man ist bis zu 5 Stunden in der Synagoge am Yom Kippur, um Sünden zu bekennen. Und da machen die diesen Überraschungsangriff auf Israel. Und da sind also unzählige Israelis getötet worden oder lagen noch im Sterben. Bis dann nach 3 Tagen konnte die Reserve mobilisiert werden und dann ging es zum Rückschlagen. Am Schluss waren die Feinde rausgeworfen, aber es war eine Katastrophe für Israel. Weil das war der Krieg mit den größten Verlusten. Aber schlussendlich haben sie alle zurückgeschlagen. Und was ist dann geschehen? 61 Nationen haben die diplomatische Beziehung zu Israel abgebrochen. Das war die Reaktion darauf. Es ist unglaublich. Aber solches Zeugs, das vergessen die Journalisten. Wenn heute etwas ist, niemand denkt mehr daran, was ist eigentlich da mal geschehen? Eine Nation soll kaputt gemacht werden und wenn sie dann doch siegt, dann sind sie die Bösen.
Herr Liebi, hat man das dann beibehalten, dass am Yom Kippur kein Fernsehen und kein Radio ist? Inzwischen sind sie doch sicher vorsichtiger, oder?
Ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber es wird wahrscheinlich einen speziellen Militärsender geben, wo man... Ja.
Und, aber, ja. Eine Bemerkung, die Sie vorhin machten. Einen Tag nach der Staatsgründung, die von der UNO beschlossen worden war, im Jahr 1948 griffen die arabischen Staaten an. Und keiner der UNO-Staaten, die für den Staat Israel war, hat sich positiv zu Israel gestellt. Die haben die alle machen lassen.
Ja, zugeschaut. Und die UNO hat auch nichts verurteilt.
Sie hat nichts verurteilt, genau.
Noch nie wurde Terrorismus gegen Israel von der UNO verurteilt. Noch nie gegeben.
Die Opfer sind immer die Täter.
Aber gegen Israel hat die UNO über 200 Resolutionen gefasst. Und keine gegen Terrorismus. Ja, so. Kürzlich bin ich öffentlich gefragt worden von einer politischen Partei, würden Sie der UNO beitreten als Schweizer? Ja gut, wenn Sie mir meine Meinung hören, da habe ich das kurz so geschildert, das ist eine so antisemitische Gesellschaft, also mit der möchte ich nichts zu tun haben, wenn Sie meine Meinung fragen. Ja? Also ist ganz schlimm. Aber nun zurück 1973, dann ist Israel wieder zum Schrecken geworden für Ägypten. Aber jetzt kommt das Schöne. In dieser Zeit des Endes heißt es in Vers 21. Liest das noch jemand?
Und der Herr wird sich den Ägyptern kundgeben und die Ägypter werden den Herrn erkennen an jenem Tag. Und sie werden dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und bezahlen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen und sie werden sich zu dem Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen.
Jawohl. Also da geht es jetzt um die Zeit der Wiederkunft Christi, denn Jesaja 19,1 beginnt ja mit der Wiederkunft Christi. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke. Sie werden den Sohn des Menschen sehen auf einer Wolke, sagt der Herr Jesus in Lukas 21. Da kommt er und kommt nach Ägypten. Wir sehen, die Wiederkunft Christi hat verschiedene Phasen. Der Herr kommt nach Harmagedon, der Herr kommt auf den Ölberg, der Herr kommt nach Edom, der Herr kommt nach Ägypten. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber... Vielleicht mit einer Konkordanz. Aber nur um zu sagen, es geht um die Wiederkunft Christi und dann diese Verheißung für Ägypten. Und der Herr wird sich den Ägyptern kundgeben. Und die Ägypter werden den Herrn erkennen an jenem Tag. Sie haben ihn nicht erkannt im 7. Jahrhundert. Denn der Gott des Islam ist nicht der Herr. Ist ein falscher Gott. Und ich habe das sehr eindrücklich erlebt. Ich war gerade vor kurzem, hatte ich einen Vortrag in Montreal, in Kanada. Und da habe ich eine junge Frau getroffen, die hat erzählt von zwei Jungs. Ihr Vater zwang sie immer, in die Koranschule zu gehen, da in Kanada. Und jetzt, nach den Ereignissen am 11. September, haben sie zu ihrem Vater gesagt, Papa, mit einer Religion, die solche Dinge tut, möchten wir nichts mehr zu tun haben. Und jetzt gehen sie in eine Kirche. Die haben gemerkt, dieser Gott, der das verlangt, den Kampf gegen Juden und Christen, dem möchten wir nichts zu tun haben. Aber hier haben wir die Verheißung, eben der wahre Gott, der Herr, wird sich den Ägyptern kundgeben. Und dann kommt auch der endgültige Frieden, Verse 23 bis 25. Kann das noch jemand lesen? Abschließend.
Entschuldigung, die Bibelstelle.
Jesaja 19, 23.
Danke.
Wer liest? Bis 25.
An jedem Tage wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jedem Tage wird Israel das Dritte sein, mit Ägypten und mit Assyrien, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten. Und Assyrien meiner Hände Werk und Israel mein Erbteil.
Ja, also das bringt der Unsicherheitsrat, der UN-Sicherheitsrat nicht hin, ja? Aber das wird der Jesus schaffen, diesen Frieden im Nahen Osten. Und das ist so wunderbar, eben diese Zusage an Ägypten, dass Ägypten genannt wird, mein Volk von Gott. Nicht nur Israel, mein Volk. Ägypten, mein Volk. Und da kann man verstehen, dass für die vielen gläubigen Ägypter, die es dort gibt im Land, ist das eine der Lieblingsverse aus dem Alten Testament. Ägypten, mein Volk. Und so wollen wir mit dieser Sicht schließen. Wir haben diese Gerichte gesehen, die Gründe für das Gericht in Ezekiel. Aber das ist der Ausblick für die Zukunft.
Ich hätte da noch eine kurze Frage. Geht das noch?
Ja. Ja, du musst nicht mich fragen. Die Leute müssen gehen.
Kapitel 23 bis Kapitel 30, da finden wir 12-mal den Ausdruck und ihr werdet wissen, dass ich der Herr Jehova bin. Immer wieder in Verbindung mit diesen Gerichten. Meine Frage ist, wie können wir den 11. September verstehen. Ist das ein Gericht Gottes oder gilt Römer 2? Wisset ihr nicht, dass euch die Langmut und Güte Gottes zur Buße leitet?
Ja, das ist natürlich eine bisschen lange Frage, wenn wir schon über der Zeit sind. Wir haben das gestern an dem Bibelschultag in Rickenbach etwas näher angeschaut, anhand von Matthäus 24. Wo eben auch das Problem des Terrorismus in Lukas 21 in der Parallelstelle ganz direkt angesprochen wird. Als ein Zeichen der Endzeit, das wie Geburtswehen immer intensiver wird, bis es zur totalen Eskalation kommen wird. Und so muss man das also, das hat verschiedene Dinge. Einerseits ist es ein Zeichen gehört es zu den Zeichen der Wiederkunft Christi. Dieses Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit und diese Schreckensereignisse. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Warnung Gottes an eine Kultur, die wirklich im Sterben liegt. Denn die westliche Kultur hat sich von Gott und seinem Wort weitgehend abgewendet und so ist das auch eine Warnsprache zur Umkehr. Der Jesus sagt in Lukas 13, der Turm Siloa, der zusammengebrochen ist und die Leute, die umgekommen sind, meint ihr, die seien größere Sünder als ihr alle? Nein. Wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr in gleicher Weise umkommen wie sie. Und das ist dann auch geschehen. Im Jahr 70 hat die massive Artillerie der Römer die Mauern Jerusalems zusammengeschossen. Und da wurden Leute massenhaft unter den Trümmern begraben. Also kann ein Schreckensereignis gewissermaßen ein Aufruf sein zur Buße und zur Umkehr für den Rest der Welt. Ja, aber wir müssen zum Schluss kommen und wollen noch beten.